Das Einzige, was Standard ist, ist, dass es erstmal eine Detektivreise ist. Es braucht was anderes, je nachdem, welche Art der Wertschöpfung ich habe. Und das ist das, wo ich heute eine Erklärung habe, warum ich mich früher innerlich immer so geweigert habe, gedacht, geht doch nicht. Ne? Und von daher, was ist Führung und was brauchst du dann wirklich? Es braucht einfach auch Unterschiede.
Herzlich willkommen zu unserer 72. Ausgabe des Podcasts Punkt Genau. Mein Name ist Semir Fersadi. Ich bin euer Podcast-Host und Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und ich beschäftige mich auch mit Veränderungen und mit Change. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, eine Gästin, wenn man mal so genau sagen will. Die ist Beraterin, Unternehmerin und eine echte Kennerin von Transformation und nicht nur von Planprojekten. Nicole, so ihr Name, hat sich mit dem Thema Change Management und auch Transformation, das grenzen wir heute natürlich auch ab in unserem Podcast, beschäftigt, hat auch nebenbei die Future Leadership Ausbildung bei Marc Poppenborg gemacht. Herzliche Grüße auch hier an Marc. Was das alles ist, das besprechen wir später. Erstmal herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du da bist.
Hallo Semir, ja, und schön, dass ich hier sein kann und wir uns weiter austauschen können.
Absolut. Genau. Du bist ja auch im Bereich Change Management, Transformation unterwegs und eine echte Veränderung, die besteht ja nicht nur aus PowerPoint, sondern die kommt ja auch irgendwie aus dem Kontext. Und jetzt natürlich als erstes mal gefragt an dich, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Gab es bei dir da im Leben irgendwann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, ja genau, das ist es, jetzt muss ich mich darum kümmern?
Das gab es tatsächlich und so, das ist so mein Transformationsprozess, nicht mein Change-Prozess, aber mein Transformationsprozess. Also wenn ich mal so ganz vorne anfange, habe ich damals in der Schule in diesen ganzen Poesiealben immer reingeschrieben, ich möchte Grundschullehrerin werden. So, das habe ich tatsächlich bis zum Ende meiner Schulzeit auch gedacht, habe auch so ganz ambitioniert ein Semester Grund- und Hauptschullehramt studiert in Heidelberg und hatte dann das Glück, die Anfrage zu bekommen, ob ich nicht Förderunterricht geben möchte an der Schule. Bei der Direktorin kannte ich über Vereine, wo ich aktiv war damals als Jugendliche und die hatte mich gefragt und ich so, wunderbar, nichts besser als gleich in die Praxis, was für mich ein Eye-Opener war, wo ich dachte, lernen, ja, Schule, nein, so. Und das war so eine Bauchentscheidung, wo ich gemerkt habe, so, nein, das ist es nicht. Und dann war es tatsächlich eine ganz pragmatische Entscheidung, was mache ich dann, wenn ich eben nicht Grund- und Hauptschullehramt weiter studieren möchte. Dann hat meine damalige beste Freundin, hat ein DHBW-Studium, das hieß damals noch Berufsakademie, gemacht. Das war so ganz neu, so dieser duale Studiengang. Und mein damaliger bester Freund hatte eine Banklehre gemacht. So, und dann habe ich gedacht, so, wunderbar, dann kombiniere ich das doch. Ein duales Studium in Zusammenarbeit mit der Bank. Habe das gemacht, das hat zum Glück auch relativ schnell geklappt. Und dann, und das war jetzt so der nächste Eye-Opener, wo ich dachte, im vierten Semester hatte ich eine Vorlesung, die man eigentlich geschwänzt hat, meistens, so diese AWT-Phasen hießen sie, alle Professoren, die es jetzt hören und sich daran erinnern, mögen es mir verzeihen, aber das waren die anwendungsbezogenen Theoriephasen. So hieß es damals und genau, also von daher, die hatte ich oder hatten viele von uns immer mal wieder geschwänzt und ich war zum Glück, cross the fingers, in der Vorlesung dabei und es ging um Kommunikation und Führung. So, und in dem Moment war es tatsächlich, ich sag mal, um mich geschehen, weil ich dachte, genau das ist es. Also, wo ich dachte, boah, das gibt's, wunderbar. Ja, ich meine, woher weiß ein Jugendlicher, was es, ich sag jetzt mal, vor 30 Jahren, war noch nicht mit so viel mit Praktikum und überhaupt, ja, woher weiß man, was es alles in der Welt gibt, was man tun kann? Und das war für mich tatsächlich Kommunikation und Führung, das ist es. Habe dann meine Diplomarbeit darüber geschrieben. Habe dann in der Bank bei den Trainern, Beratern, Coaches damals auch ein Praktikum intern gemacht und hatte dann ein Assessment Center. Und damals hieß es, liebe Frau Demel, hieß ich damals noch, werden Sie erstmal ein bisschen älter, sammeln Sie Erfahrung und dann Hat es schon gepasst, also das Assessment Center hatte ich bestanden, aber ich musste halt noch 1,5 Jahre nochmal in den Vertrieb gehen, was ich dann auch gemacht habe, was sehr gut war, weil ich da interimistisch auch geleitet habe und so. Also von daher gab es einige Schlüsselmomente und dann ging es immer mehr so in Richtung Kommunikation und Führung und in der Bank dann auch, aber erst so im Einzelsettingsbereich und im Trainingsbereich. Und das hat sich dann immer weiter entwickelt, was sich auch so in meinem Slogan wiederfindet, Entwicklung für Mensch, Team und Organisation. Also genau das war so meine eigene weitere Entwicklungsgeschichte, dass es immer weiter ging von Einzelsettings und Trainingssettings hin zu Teamentwicklungen, Bereichsentwicklungen, Organisationsdesign. So, und da entwickle ich mich tagtäglich weiter und transformiere mich immer mehr. Und von daher, und es gibt noch weitere wunderbare, ich sag mal, Bereicherungsmomente. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch. Du hast ja Marc und Lars die Ausbildung schon angesprochen.
Absolut. Und genau. wie wir ja jetzt gerade sehen bei dir selber, wie du es ja selber gerade skizziert hast, es war ja nicht nur ein Moment, ja. Es gab ja so, es ist ja meistens so in einem Veränderungsprozess, wenn man das jetzt mal so allgemein hält, ist es meistens immer nicht nur das Bauchgefühl oder so, dieser Aha-Effekt, ja, sondern es ist meistens so eine Kombination von verschiedenen Sachen, die zusammenkommen und die dann so Stein für Stein den Weg woanders hinbereiten. Und bevor wir dann jetzt quasi nochmal so in die Details einsteigen, aber würde ich ganz gerne nochmal mit dir gerne so ein bisschen das Change Management auf der einen Seite und Transformation auf der anderen Seite anschauen. Ich lehre auch an der Hochschule hier in München das Modul Change Management und mein erster Satz ist immer, Change kannst du nicht managen. Und dann muss ich auch immer wieder abgrenzen zu Transformation. Das ist ja das, was jetzt heute so ein bisschen das Buzzword der 2025 ist. Wie siehst du denn da so den Unterschied?
Ja, das ist tatsächlich auch ein sehr spannender Punkt. Ja, Change kann man nicht managen, ja. Ist die Frage, wie sieht man das? Ich weiß noch, als ich damals im Studium war, da hatten wir auch einen Professor, der auch, es war Marketingvorlesung und wir hatten so Veränderungen, sind so alle 6 bis 8 Jahre, ja, verändert sich was und dann läuft es und rüttelt sich wieder ein und dann läuft es wie geschmiert. Und das ist ja so dieser klassische mechanistische Ansatz, dieses Bild, Veränderung ist wie so eine Maschine, ja, dieses Maschinenmodell. Wenn es dann wieder, wie gesagt, reibungslos läuft, dann funktioniert es wieder. Und es war ja auch so dieser lineare, also es hat eine Ursache und dann gibt es eine Wirkung, also so einen eindeutigen Zusammenhang. Das kannst du an vielen Stellen managen, ja. Und gleichzeitig leben wir nicht mehr in der Zeit, wo du sagen kannst, mach das und dann passiert eindeutig das. Also es gibt ja so weitere Buzzwords wie VUCA-Welt oder Banden, also gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr. Es wird einfach immer dynamischer, immer bewegter, immer komplexer und das gibt diese linearen Ursache-Wirkungszusammenhänge, die gibt es so nicht. Also ich mache das und dann kann es so passieren. Und das ist ja genau das, was soziale Systeme ausmacht, dass sie eben lebendige Systeme sind. Und ich da eher, und da setzt es der Begriff der Transformation ja an, eher so dieses Modell eines lebendigen Organismus. Ja? Also wenn du heute rausguckst, wahrscheinlich bei euch auch, ja, wo ich sagen kann, könnte ich gleich schon wieder das kurze Höschen auspacken. Ja? Heute, glaube ich, 28 Grad soll es bei uns hier in Mannheim werden. Und nächste Woche, ja, Eisheilige, soll es irgendwie wieder 12 Grad geben, wo ich denke so, naja, was macht denn die Natur? Die rückelt sich nicht 6 bis 8 Jahre ein. Weißt du, die stellt sich dann drauf ein, okay, jetzt lassen wir alles sprießen, ja, dann verdorrt vielleicht den Rest und nächste Woche ist wieder kalt, ja. Und von daher, das ist einfach die Analogie, die heute viel besser passt zu dem, wie es einfach aktuell ist. Während Change sicherlich früher, und das ist ja so das, was dahinter steckt, so diese Taylor-Wanne, das gut gepasst hat. Ne? Und was dann auch besser managebar war, weil es so eindeutig war. Aber wenn man Change mit der heutigen Veränderung gleichsetzt, dann kann man es nicht managen. Definitiv nicht.
Ja, genau. Also diese... ich versuche das immer so ein bisschen so zu erklären, dass wir natürlich als Menschen irgendwie versuchen, eine Struktur zu erlangen. Ne, das ist das, wo dieser Management-Thema herkommt, vielleicht. Ja. Und genau wie du sagst, dieser Taylorismus, wo du ganz klar die Vorgaben machst, dann passiert eben genau diese Erwartung, tritt ein. Ja, so. Und ich habe mal das Thema Kybernetik aufgefasst von Herrn Malik. Und genau wie du sagst, also Transformation ist wie so eine Art Zellstruktur, die sich auch immer wieder neu anpasst. Und genau was du sagst, dieses Wetterthema, über das wir immer so als salopp sprechen und das Wetter muss immer für alles herhalten. aber genau das ist es. Und die Natur passt sich halt den Gegebenheiten an, durchweg. Ja. Jetzt kann natürlich jemand hier behaupten und sagen, Klimawandel und so, das ist natürlich massiv beeinflusst und so weiter und so fort. Aber auch da wird sicherlich viele Adaptionen geben, ne, um das kurz mal...
Definitiv. Ja, ich finde es spannend, dass du gerade Kybernetik erwähnst, weil ich das für diejenigen, die vielleicht so auch auf LinkedIn gefolgt sind, ich beschäftige mich ja tatsächlich auch, und aus der Kybernetik kommt ja auch das VSM, Viable System Model von Stafford Beer, der die Analogie, oder andersrum gesagt, die Frage ist ja, was macht, du hast eben anpassungsfähig, lebensfähig, also was macht Systeme lebensfähig und was hat oder welches komplexe Wesen ist wunderbar lebensfähig, manchmal überlebensfähig, aber lebensfähig, und das sind ja wir Menschen. Und Stafford Beer hat das eben auf uns Menschen übertragen und hat geguckt, wie kann denn das, wie wir als Menschen funktionieren, auch als Analogie dienen, um abzuleiten, was bräuchte es denn in Organisationen? Und das finde ich auch mega spannend, wenn man dann mal so guckt, so Strukturen, die dann eher so wie Organe sind, ja, also so die einzelnen im Organigramm, die Prozesse eher so wie, ich sag mal, die Atmung und die Verdauung, und das, was halt an vielen Stellen fehlt, ist so die Steuerung und Koordination durch unser Oberstübchen, durch das Nervensystem. Und das ist mega spannend, also von daher, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch stundenlang weiter sprechen und das Fass nochmal aufmachen.
Ja, genau, weil dieser Transfer oder dieser Gedanke, das ist ja wirklich sich mehr oder weniger um eine Zelle, die sich da, also Zellstrukturen passen sich immer wieder an, ja. Also wenn jeder von uns hat schon mal Alkohol getrunken, ja, und dann hast du halt am nächsten Morgen den Kater, aber Fakt ist auch, irgendwie werden deine Zellen davon berührt in irgendeiner Form. Wie sich das dann entwickelt, das weiß am Ende des Tages niemand. Ja, und wenn du dann vielleicht 40 Jahre später irgendwelche Krankheiten hast, dann und bei einem dauerhaften Konsum, dann mag das vielleicht eine Ursache gewesen sein. Aber Fakt ist auch, dass dieses Zellstrukturbild, glaube ich, im Zusammenhang mit Change oder Transformation absolut korrekt und auch anwendbar ist. Was natürlich viele mich zum nächsten Thema führt, und zwar dieses Thema Krise. Ja, wir befinden uns in einer makroökonomischen Veränderungsprozess. Und da sind aber viele Unternehmer natürlich auch mit von betroffen, in irgendeiner Form. Automotive ist da, glaube ich, ein ganz prominentes Beispiel. Aber viele verbinden ja Change mit Krise. Ich habe allerdings mal gehört, dass eigentlich der Change immer in der Zeit des besten Erfolgs eigentlich einsetzt, ja, oder einsetzen sollte. Und müssen wir dann mit Change und Krise irgendwie, das ist ja irgendwie auch so ein Narrativ vielleicht, aber wie siehst du es, gehört Change nicht nur in die Krise, so wie jetzt, in der jetzigen Zeit, sondern gehört eigentlich auch in gute Zeiten?
Tatsächlich wäre das ideal. Wirklich immer wieder zu schauen, wie kann ich mich auch auf, ich sag mal, krisenhafte Situationen vorbereiten. Und trotzdem, wenn wir mal ehrlich sind, so, wir hatten es ja so im, als wir eben vorab gesprochen haben, wenn wir mal selbst bei uns gucken, wann verändern wir uns in der Regel? Erst, nehmen wir das Beispiel Gesundheit, ja, wenn es irgendwo massiv zuckt. Ansonsten versuchen wir ja immer, ich sag bewusst, die Maschinerie am Laufen zu halten. Und erst dann, wenn wir merken, oh, jetzt geht's aber gar nicht mehr, dann machen wir. Das heißt, die Veränderung, also wirkliche Veränderung passiert in der Krise. Es sei denn, wir schaffen es vorher auch, ich sag mal, ähnliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich auch neue Dinge entwickeln können. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass wir das an vielen Stellen noch nicht geschafft haben und deswegen die Krise immer gleichbedeutend mit Veränderung ist. Statt, naja, du hattest es eben so schön gesagt, Veränderung ist jeden Morgen, ja? Ich stehe nicht jeden Morgen mit dem gleichen Fuß auf. Ich gehe auch nicht mit der gleichen Bewegung immer aus dem Bett, also ich nicht. Aber ich liebe auch Veränderung, ja? Und ich baue bewusst auch schon immer kleine Dinge ein, die ich minimal anders mache. Nee, ich mache jetzt nicht die Klischeekiste auf, sonst hätte ich gesagt, um einfach nur mal die Frisur zu verändern oder die Haarfarbe zu verändern oder ganz einfach auch nur den Weg, wie ich fahre, ne? Welches Navi ich einstelle, ob ich mit Navi fahre oder ohne Navi. Also das sind ja so ganz viele kleine Dinge, die sich rein theoretisch tagtäglich ändern.
Ja, genau. Und erst vorgestern habe ich gehört, dass jemand gesagt hat, wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Navi zu fahren. Es ist unfassbar. Und wenn du dich vielleicht erinnerst, wir sind jetzt beide aus vielleicht der Generation, wo unsere Eltern im ADAC waren, früher immer bei Urlaubsplanungen beim ADAC die Routen angefordert hat. Ich weiß nicht, ob dein Vater das auch gemacht hat, meiner hat es. Und genau. Und dann kam immer so ein Paket, ihre optimale Route mit dem Leuchtstift markiert Richtung Spanien oder sonst wohin du gefahren bist. Heute undenkbar. Ich meine, für den ADAC bedeutet das natürlich jetzt eine Dienstleistung weniger und jetzt kommt, muss man irgendwas anderes herhalten. Aber Fakt ist, dass wir können heute gar nicht mehr ohne Navi fahren. Ne? Und lustigerweise, wenn alle nutzen ja dieselbe Google Maps und fahren dann immer an derselben Stelle raus, ist auch so ein Herdentrieb und ganz lustig. Und ganz ehrlich, das ist ja auch nicht immer die Gottsegen bringende Wahrheit. Oder wie siehst du es? Also, ich meine, wir sind tatsächlich auch so vom Mechanismus irgendwie gar nicht so auf Veränderung gepolt. Ne?
Also tatsächlich habe ich mit der Kollegin vor einigen Jahren, hatten wir auch mal bewusst gesagt, und wir versuchen jetzt mal nicht mit Navi zu fahren. Wir beschäftigen uns seit, ich glaube, 2008 oder so mit dem Thema Gehirnforschung, mit Hüterspitze und Konsorten auch. Und so nach dem Motto, use it or lose it. Ne? Wenn du nicht mehr Karten benutzt und mal bewusst weißt, wie die Karte gelesen wird, ne? Dann vergisst du es. Ne? Also wir haben es noch gelernt. Wobei tatsächlich in der Schule ist es so, dass mein Sohn und Mann, die lernen jetzt wirklich auch erstmal Karte zu lesen. Also die müssen sich erstmal orientieren. Ne? Um zu wissen, wie funktioniert denn das? Auf der anderen Seite, klar, sind die Jugendlichen heute, also wenn ich sehe, wie meine Tochter durch die Weltgeschichte reist, denke ich mir nur so, Chapeau, das hätte ich in dem Alter so souverän noch nicht hingekriegt. Aber klar, die haben die entsprechende Unterstützung. Ne? Und wie gesagt, ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, das habe ich mir auch ausgedruckt, aber ich hatte auch noch eine Karte im Auto, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne?
Ja, die lag eine ganze Zeit lang im Handschuhfach, aber mittlerweile sind sie auch weg, weil irgendwann musst du halt mal aufräumen und dann verschwinden sie halt.
Oder mal das Auto wechseln.
Ja, oder Auto wechseln, genau. Führt mich zu einem Narrativ, weil Veränderung, Change Management und so weiter, ist ja vielfach auch nicht nur mit dem einen Narrativ, ja, dass es in der Krise stattfindet, sondern auch mit dem anderen Narrativ, 70% der Projekte scheitern. Das hält sich irgendwie, hatten wir ja schon im Vorgespräch, hält sich seit Jahren diese Zahl. Keiner weiß genau, wo sie herkommt. Und jeder fragt sich, naja, über Misserfolge redet ja keiner. Und hast du da irgendwie eine Idee, woher dieses Narrativ kommt?
Wie gesagt, wir hatten es im Vorgespräch und ich hatte lustigerweise ja kurz davor kam auch gerade ein LinkedIn-Post, wo genau das wieder stand, so eine 70% Scheitern, wo ich dachte, spannend, diese Zahl verwendet jeder und wenn ich es kommuniziere, wie viel, nenne ich auch 70%. Nein, ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt und gleichzeitig, wenn du mich nach Erfahrungswerten fragst, ist es schon so, dass ich sagen würde, ich bekomme mit, oder werde oftmals dann gerufen, wenn wieder ein Change-Projekt gescheitert ist. Weil dann wieder, ich sag mal, entweder nicht genug kommuniziert wurde. Ja? Das ist ja so der Klassiker. Und zwar nicht nur sagen, was wir tun, sondern auch erklärt den Leuten, warum, wieso, weshalb wir was wie machen. Und vielleicht ganz zum Schluss, da kommen wir so einen klassischen Golden Circle von Simon Sinek, dieses Why, How, What, also da mal wirklich auch drauf zu schauen. Was ich auch immer wieder mitbekomme, ist, dass, wir müssen jetzt, Klassiker ist ja auch, New Work machen. Ne? Wo alle denken, so Tischkicker, Obstkorb und das ist New Work. Und ich sage, Entschuldigung, nein. Ne? Oder wir müssen agil werden. Alles komplett auf den Kopf stellen, müssen agil werden. Die Frage ist ja wirklich, was brauchst tatsächlich? Und das, was ich oft erlebe, wo ich mich innerlich schon immer geweigert habe, auch in meiner Anfangszeit und es nicht erklären konnte, war gegen so Standarddinge. Also Standardtrainings, Standardworkshops, Standard-Change-Projekte. Nee, gibt's nicht. Also jedes Unternehmen hat seine eigenen Spielregeln. Und das, was wichtig ist, ist zu gucken, wie kriege ich das, was geplant ist, so anschlussfähig, dass es an die Kultur andockt. Und Marc und Lars nutzen ja an der Stelle tatsächlich gerne so dieses Beispiel der Schaukel, ja. Wenn die Schaukel ganz langsam schwingt und ich hau da voll drauf, ja, dann fliegt das Kind völlig von der Schaukel. Ne? Wenn ich aber die Schaukel, die extrem schwingt und ich komme rein und mache so einen Mini-Impuls, na, dann fliege ich vielleicht weg. Ne? Und da wirklich so gucken, so wie sind denn so die Spielregeln, dass es fürs Unternehmen anschließt. Und das ist ja das Entscheidende. Also das sind Impfdosen, ne, um nochmal die Analogie zum Körper zu ziehen, dass das Immunsystem des Unternehmens, der Organisation das auch verträgt. Also das finde ich so einen ganz entscheidenden Punkt, um erstmal auf Detektivarbeit zu gehen, so wie tickt denn das Unternehmen? Was brauchst du denn überhaupt? Ne? Und nur weil alle New Work oder Agile oder wie auch immer machen, heißt es nicht, dass das mein Unternehmen braucht, weil das kommt einfach auf die Art der Wertschöpfung an. Und das Zweite, was ich auch immer wieder erlebe, und das bringt mich zu einem anderen coolen Spruch, den ich in der Ausbildung aufgeschnappt habe, so, Veränderung ist toll, verändert werden ist scheiße. Ne? Um es mal ganz platt hier zu sagen, und jeder mag die Wortwahl gerade entschuldigen. Aber das, was ja ganz oft passiert, ist ja, die Menschen sind falsch. Ja, klar, natürlich. Dann doktern wir an den Menschen rum und arbeiten also an der Haltung. Und wenn das dann stimmt, wunderbar, dann läuft das ja alles wie geschmiert. Läuft es eben nicht. Ne? Es sind eben nicht nur die Menschen, es sind auch die Menschen, aber es sind auch die organisationalen Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass eine Organisation bzw. Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und da verweise ich gerne an die Lewinsche Formel, die ich inzwischen intravenös aufgesaugt habe, beziehungsweise so die zwei Brillen, die ich gerne aufziehe, nämlich einerseits die Menschbrille. Ja, da ist viel Wahres dran. Und es gibt Menschen, die einfach auch eine große Wirkung und eine große Koppelung auch haben. Es gibt aber auch organisationale Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Strukturen, Prozesse, Zielvereinbarungssysteme, ne, die einfach dazu führen, dass sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Und da habe ich ein Beispiel, was ich tatsächlich, was mir so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ist noch gar nicht so lange her, wo in einem Führungskräfteentwicklungsprogramm, wo wir sehr praxisnah gestaltet haben, damit es eben auch wirklich wieder anschlussfähig ist, wo wir dann Beispiele aus den einzelnen Teams und die erzählen das dann und dann gucken wir näher drauf und fragen und machen und tun und die lernen quasi so auch an Fälle ranzugehen. Und dann war die Aussage, mein Mitarbeiter mobbt eine andere Kollegin, die neu zu uns ins Team gekommen ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, vor 20 Jahren hätte ich dir noch dann gesagt, oh, dann gucken wir mal den Mitarbeiter an, der mobbt. Wie ist denn der von seiner Persönlichkeitsstruktur? Welche Werte und so weiter, weißt du? Das ist trotzdem wichtig. Ne? Und gleichzeitig, und das ist einfach die Bereicherung, die mich klarer sehen lässt an vielen Stellen, was wir dann mal weiter recherchiert oder über Fragen rausbekommen haben, ich kürze es ein bisschen ab, ist, dass der Mitarbeiter, der vermeintlich mobbt, ist der Mitarbeiter, der die Ziele des Unternehmens par excellence umsetzt, nämlich Quantität, Masse machen. Und er mobbt die Mitarbeiterin, weil sie langsam ist, weil sie Tiefe macht. So, und dann war wirklich eher Quantität und er erfüllt 1:1 die Ziele, die er für sich auf seinem, in seinem Zielvereinbarungsprozess bekommen hat. Von daher absolut zielkonform. Ne? So, und die Mitarbeiterin kam aus einem anderen Bereich, in dem das Thema Qualität höher gewertet wurde. So, die war auf tief aus und nicht Masse. So, und dann habe ich das lustigerweise auch der Geschäftsführerin mal an einem Abschlusstag auch hatten, war ohne Namen natürlich, als das ein spannendes Thema ist, das wirklich, weil das hat sich ja auf unterer Ebene manifestiert, aber es kommt ja von einem Konflikt, der stellvertretend ist und der immer da ist, von der Paradoxie im Sinne von Quantität, Qualität. So, und dann sagte die doch zu mir, Nicole, da streiten wir uns im Geschäftsführungskreis permanent, aber wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, wo ich dachte, krass, wie cool. Ja? Und das heißt, früher wäre ich nur auf den Menschen gegangen, ja? Also spitz gesagt, hätte vielleicht die Führungskraft dann gesagt, den will ich nicht mehr, den will ich gucken, dass ich den rauskriege. Ja? Und jetzt wurde es aber ganz anders, und das meine ich mit organisationalen Strukturen, wenn da noch Vorfahrtsregel ganz klar kommuniziert ist, wir achten jetzt auf Qualität, dann braucht es aber auch, ich meine, Zielvereinbarung braucht es vielleicht nicht immer und überall an jeder Stelle, aber zumindest müssen auch die Ziele des Quantitätsmenschen angepasst werden, damit der nicht auf Qualität auch aus ist. Und dann passiert das morgen ja gar nicht mehr. Weißt du, und das ist so, wo ich sage, boah, da habe ich gedacht, krass, ja, also das hätte ich früher so nicht gesehen, ne? Wenn ich diese Systembrille oder systemtheoretische Brille nicht so aufgehabt hätte. Und deswegen sage ich auch nach wie vor, die letzten 2-3 Jahre, in denen ich mich mit, wie gesagt, Future Leadership, Luhmann, VSM, Kybernetik und den Themen beschäftige, das ist so eine Bereicherung und zum Sog, ja, also es kommt da immer mehr, wo man denkt, oh, da müssen wir reingehen und da noch und aber sehr spannend und sehr entlastend auch für die Menschen, weißt du, und das finde ich, wir kamen ja von der Frage, warum scheitern so viele, du musst gar nicht mehr an den Menschen rumdoktern, also auch, natürlich, hat viel auch mit Kompetenzen und was weiß ich zu tun, aber auch an den organisationalen, und beides ist einfach entscheidend.
Ja. Was du da jetzt so, du hast viel, viele, viele Themen jetzt angerissen, aber ja, eins steht ja fast damit auch fest. Also, du brauchst einen Blick in die Strukturen, Regeln und Kultur des Unternehmens, um überhaupt zu verstehen, ist da überhaupt ein Change- oder Transformationsprozess überhaupt denkbar. Ja, so. Ich glaube sogar, dass manche Unternehmen gar nicht transformierbar sind, qua ihrer Kultur und ihres Regelwerks. Ja. Ich habe jetzt gerade in so einem Projekt, das quasi auch zu einem Kulturwandel führt. Da war der Auslöser letztendlich eine ganz banale Frage, und die kam aus den Finanzen, die aber in der Tiefe, weil ich halt auch so ein Stück weit mich mit dem Thema her beschäftige, die Ursachen für diese Thematik liegen ja ganz woanders. Ja? Und das ist ja bei den Change-Prozessen oft so. Du wirst gerufen, Nicole, und dann heißt es, machen Sie mal, weil du hast vorhin gesagt, dass du kommst, wenn das Change-Projekt gescheit ist. Und dann triffst du auf einmal auf eine Welt, die mit dem Projekt gar nichts zu tun hat, oder? Wie siehst du es? Also das macht es ja auch dann ein Stück weit immer schwierig, weil der Auftraggeber ja eigentlich ursächlich formal dann das andere Thema bearbeitet haben will.
Ja, ja, die Frage ist immer, was soll gemacht werden? Ne? Also was ist das Ziel? So, wenn ich nur, ich sage jetzt mal, drüber schrubbeln, aber bloß nichts wirklich verändern, weil das würde ja bedeuten, dass wir wirklich was verändern und wirklich was tun müssten. Ja? So. Und ich sage immer, echte Veränderung beginnt erstmal mit Detektivarbeit. Ne? Und ich kann ja auch wirklich gar nicht verändern, was nicht läuft, wenn ich nicht sehe, was läuft. Also auch mal drauf zu schauen, hey, was läuft denn schon gut? Wo sind wir denn richtig stark und wie machen wir es denn? Weil jedes Unternehmen, so wie es jetzt am Markt ist, ist ja erstmal lebensfähig. Ob es auch in 10 Jahren lebensfähig ist, sei mal dahingestellt. Aber aktuell ist es lebensfähig. Und deswegen auch erstmal zu gucken, was läuft denn alles schon gut? Also mal so die Erfolgsgeschichte und da zu schauen. Und die Kultur ist ja nichts, was, die verändere ich jetzt. Ne? Das ist ja, wird es wieder gerne das Sinnbild, was auch bei Future Leadership gebracht wird. Die Kultur ist ja wie so ein Schatten. Ne? So, also das ist das Ergebnis und der Schatten ist ja hinter mir. Den Schatten werde ich nicht verändern. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne 20 Kilo mehr auf den Rippen, ich mag mich so wie ein Spargel aussehen im Schatten, ne, dann kann ich nicht den Schatten verändern, sondern muss ich mich verändern. Ne? So, und das ist einfach so die Sache, wo setze ich dann an? Und dann gibt es garantiert Dinge, die wir auf der Detektivreise dann entdecken werden, die man an den organisationalen Rahmenbedingungen wirklich schrauben kann. Also wirklich, was, weißt du, so Stellschrauben zu drehen. Das kann auch mal sein, weil du sagtest eben ja auch gerade, manche sind nicht transformierbar. Da ist vielleicht, ich habe gerade ein Beispiel von einem Unternehmen, Inhaber geführt, da sind die durch ihre Historie sehr beraterresistent. Die wollen keinen Berater im Haus haben. So, und wollen sich erstmal nicht verändern. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen, da gibt es aber untereinander eher die Reibereien, was eine ganz andere. Hat auch ein ganz anderes Muster, nach dem die arbeiten. Ja. Und da ist aber so viel Familienzwist dahinter, dass der Vater mit dem Sohn und der Sohn will den Vater raus haben und eigentlich gibt es noch andere Kinder, die aber nicht eigentlich, also ganz strange. So, da wirst du erstmal keinen Fuß fassen oder keine anschlussfähige Impfdosis, es sei denn, sie sind bereit dafür. Und es braucht dann tatsächlich auch die Unterstützung von ganz oben, dass es wirklich geschehen darf. Weil ansonsten wirst du komplett wieder, wie das Immunsystem, abgestoßen und funktioniert nicht. Also die Frage ist dann wirklich, was ist anschlussfähig? So, vielleicht ist es mal nur in Anführungszeichen ein Impulsvortrag. Vielleicht ist es was, was man einfach tut. Weißt du, gar nicht groß reden, sondern komm, dann machen wir mal einen Workshop. Nehmen wir mal uns 2,5 Stunden. Was ich total gerne mache, ist so ein Wirkungscheck, also so ein Quick-Check. Also wirklich mal mit dem Entscheider zu sprechen, ihm ein paar Fragen zu stellen, die zum Nachdenken anregen. 2,5 Stunden Workshop und wir gucken einfach mal, was sich auch tut. Manchmal muss man den Elefant auch im Raum benennen.
Zwei Sachen, die mir jetzt auf den Kopf geschossen sind, war das vorhin das Beispiel mit der Schaukel. Es ist auch meines Erachtens so, manchmal braucht es bloß den Schubser von draußen mal so ein bisschen im Sinne von den Impuls, was du gerade gesagt hast. Und dann guckst du dir die Führungskräfte an. Was sind so deine Erfahrungswerte in Bezug auf Führungskräfte? Also auf deine Wahrnehmungen, was hast du da so gesehen? Weil dieses Bashing, was auf LinkedIn ständig und immer wieder wird es durchs Dorf getrieben, und zig Bücher, dann gibt es zig Seminare, kann man Führung, also ich habe auch schon mal die Frage mir gestellt, kann man Führung überhaupt lernen? Es wird unterschiedlich beantwortet, keine Ahnung, was sind so deine Themen, deine so Meinungen zu diesem Thema?
Also wenn ich mal mit den Erfahrungen anfange, ich habe tatsächlich eine Führungskraft gehabt, die ich lange Zeit begleitet habe, die super motiviert war, die wirklich par excellence, die, wie so schön hieß, die Leading and Managing the Company Goals umsetzen wollte, die einen Workshop geplant hatte, wo wir wirklich dann geguckt haben, so was heißt denn das für uns, wie leben wir es, was können wir darüber hinaus tun, also wirklich an strukturellen, also nicht an Organigramm, sondern an Stellschrauben gedreht haben, damit sich das System verändert. Das war super klasse. Die hat richtig viel, richtig Gutes auf die Beine gestellt. Die Abteilung war genial, hat sich super entwickelt. Gescheitert ist das Ganze an den Schnittstellen, weil es in diesem Gesamtsystem das heißt, du kannst gute Führungskräfte haben, wenn die Führungskräfte in einem Kontext sind, in dem das Verhalten so eigentlich doch nicht gewünscht ist. Obwohl es in den Company Goals proklamiert wird, hast du trotzdem gelitten. Ne? Es gibt aber auch andersrum, wo die Kultur Dinge zulassen würde, die Leute aber Angst haben. Also Angst haben, und deswegen komme ich nämlich zu der zweiten Frage, Führung. Was ist überhaupt Führung? Ja? Also da kannst du ja auch wirklich Hunderttausende von Definitionen finden. Und ich weiß, dass ich damals so in meinen Anfängen, wo ich in der Bank dann erstmal so Vertriebstrainings machte und dann immer mehr Führungstrainings, ich habe mich so geweigert gegen diese klassischen Führungsstile. Und ich konnte es dir nicht erklären. Das, was ich heute bereichernderweise durch die Weiterbildung auch erklären kann, ist, ich habe mich geweigert, weil ob ich jetzt den Führungsstil oder den Führungsstil habe, ich sage es jetzt wieder ganz platt, ist shit egal. Es muss ja zur Art der Wertschöpfung passen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Beispiel in einem Prozess, wo wir ein Standardprodukt herstellen, das alles lean durchdekliniert ist, wo wir dann the one best way haben, Da macht es keinen Sinn, selbst wenn ich Nicole jetzt sage, ich finde es wichtig, dass ich mit meinen Leuten spreche, dass ich sie integriere, dass wir Ideen entwickeln. Wenn ich da jeden Morgen eine Stunde mich hinstellen würde und wir neue kreative Möglichkeiten ausarbeiten würden, das wäre Verschwendung. Das wäre absolute Verschwendung. Habe ich dagegen in der Produktentwicklung zum Beispiel mehrere Menschen, die ein gutes Gefühl für den Markt haben, die wissen, was braucht der Markt? Da ist es absolut wichtig, dass ich diese Könner auch befrage, ne? Dass ich die integriere, dass ich sie machen lasse, dass ich ihnen den Raum gebe. So, und von daher ist Führung in, ich sag mal, ich mache jetzt schwarz-weiß, um es explizit zu trennen, man kann es ja nicht immer trennen, in Bereichen, wo ich Wissen habe, wo es den One Best Way gibt, da ist Führung auch eine Ansage, ne? Im Sinne von, so machen wir das. Da geht es darum, die Prozesse einzuhalten, das möglichst optimal durchlaufen zu lassen. Da geht es um Durchlaufzeiten. Während in einem anderen Bereich geht es um Könnerschaft. Da geht es um, wenn ich als Führungskraft agiere, ist es wichtig, dass ich ihnen den Schutzraum gebe, dass die Könner wachsen können. Da ist Führung, ich will nicht sagen was ganz anderes, aber es ist anders. Und ich nutze da tatsächlich auch gerne die Analogie zur Musik und schreibe da auch gerade mit einem Kollegen an einem Buch dran. Weil zum Beispiel in einem Orchester, ne, da gibt es die Partitur, die ist vorgefertigt. Wenn du dir da als Musiker viel Spielraum nehmen würdest für kreative Interpretationen, geht nicht. Ne? Du bist in einem Orchester, du bist in einem Opernhaus oder wo auch immer und dann wird das genauso gespielt. Da gibt es minimale Dinge, die du tun kannst, aber die Geschwindigkeit ist vorgegeben. So, das ist alles in der Partitur festgelegt. Das heißt, Orchester ist Plan, ist Checkliste, ist optimaler Prozess, one best way. Während, wenn du weitergehst, ich bin jetzt nicht der Musikkenner, das ist mein Kollege Helge Rosenbaum, und wenn ich dann aber gucke in Jazz-Ensembles, da brauchst du auch ganz grundlegend die Expertise. Ne? Da brauchst du auch einen Plan. Du brauchst aber vor allem auch Intuition und Improvisation. Und das ist einfach, wo ich sage, und da komme ich zurück zu der Frage Führung, es braucht was anderes, je nachdem, welche Art der Wertschöpfung ich habe. Und das ist das, wo ich heute eine Erklärung habe, warum ich mich früher innerlich immer so geweigert habe, gedacht, geht doch nicht. Ne? Und von daher, was ist Führung und was brauchst dann wirklich? Es braucht einfach auch Unterschiedliches.
Ja. Was du da gerade ansprichst, ist total spannend, weil ich habe mal so irgendwann den Satz irgendwie so gesagt, das braucht Unternehmer im Unternehmen. Also so dieses, ja. Also dieses, egal in welchem Bereich du steckst, du musst deinen Bereich meines Erachtens unternehmerisch führen, ja, und dazu brauchst eben nicht unbedingt die Führung im Sinne eines Diktators oder dann im Sinne eines Kooperationspartners im Sinne eines Agilisten oder wie auch immer, oder eines Coaches oder Kümmerers. Die Facetten sind ja unterschiedlich, aber genau wie du sagst, ich muss es halt ein Stück weit auf das anpassen, was mir das System oder das Produkt in dem Fall konkret vorgibt. Wenn ich ein Sonderanfertiger bin, dann muss ich wesentlich agiler, unternehmerischer, mehr vielleicht auch improvisieren, als wenn ich ein Standardprodukt raushaue. Ne? So. Und das ist insofern total spannend. Führt mich aber auch natürlich zu der Frage, und das werden sich wahrscheinlich auch die einen oder anderen stellen, gibt es eigentlich so den Masterplan für den Veränderungsprozess, sagen wir, unabhängig vom Auslöser, ja, ob jetzt Krise oder nicht, oder ob du das jetzt in einer guten Zeit im Sinne von wirtschaftlicher Aufschwung und du verdienst dich dumm und dusselig, ja, und dann sagst du, naja, gut, ich ziehe jetzt einfach eine Veränderung durch, ja. Viele werden sich fragen, gibt es, Nicole, einen Masterplan? Bin ich gespannt, was du sagst, weil ich habe auch dazu eine Meinung. Aber das kommt erst im Anschluss.
Ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an. Ich hatte mal eine Kollegin, die immer gesagt hat, ihr macht doch Standard. Sag mir mal, was wir so raushauen können, so als Standardprodukt, wo ich sage, geht nicht, es gibt kein Standardprodukt. Das Einzige, was Standard ist, ist, dass es erstmal eine Detektivreise ist. Also wirklich erstmal auf Entdeckungsreise zu gehen und zu hinterfragen. Und mir hat damals während meiner Ausbildung noch in der Bank, hat mir eine mal, ich weiß noch, in der Filiale in Käfertal, hat sie mir gesagt, ich nenne den Namen dieser Frau nicht, die hat mir dann gesagt, wenn du für jede Frage, die du stellst, einen Pfennig damals noch bekommen würdest, hättest du deine Brautschuhe schon längst zusammen. Ja, ich stelle viele Fragen, weil es mich interessiert, weil ich die Zusammenhänge verstehen will. Und da habe ich damals schon gedacht, naja, das fand ich jetzt gerade nicht positiv, dass ich Fragen stelle, aber ich fand das eigentlich positiv. Ja? Was aber nochmal ein ganz anderes Thema wäre im Sinne von, wer entscheidet eigentlich, wie ihr die Mitteilung interpretiert. Aber anyway, die Frage ist ja, was ist so der Masterplan? Also der Masterplan ist definitiv Detektivarbeit, ne? Und wirklich erstmal zu gucken, was brauchst. Deswegen das, was ich gerne auch anbiete, Unternehmen, ist so ein Wirkungs-Quick-Check. Ne? Also wirklich mit den Entscheidern zu sprechen und mit der Führungsmannschaft einen Mini-Workshop zu machen, so einen Kurz-Workshop, wo es darum geht, so erste Schritte mal zu hinterfragen, zu entdecken. Und das wirklich, und das ist ja die Lernreise. Ne? Und ich meine, die hört nie auf. Deswegen auch kein Projekt, sondern ein lebenslanger Prozess. So lange, wie Unternehmen transformierbar bleiben wollen und lernen wollen, weil wenn sie nicht mehr lernen wollen und sich nicht mehr anpassen, dann sind sie irgendwann auch tot. Also wie gesagt, Detektivarbeit, was auch entscheidend ist, du hast eben auch das Produkt angesprochen, den Markt ins Boot holen. Ne? Also mal das Unternehmen vom Markt her denken. Das habe ich schon vor 10 Jahren, habe ich mit einer Kollegin mir an einem Unternehmen, wir sind fast verzweifelt. Ja? Jedes Mal, wenn wir den Kunden und den Markt angesprochen haben, ja, bei uns ist das so und so, wo ich denke so, ja, aber es geht doch nicht um euch. Ein Unternehmen löst Probleme des Marktes. Hm? So, nichts mehr und nichts weniger. Und das wirklich ins Boot zu holen und tatsächlich viele Dinge auch lassen. Also lassen ist eher das Große als übermäßig viel tun. Also lassen das Rumdoktern an den Menschen, also das ausschließliche Rumdoktern an den Menschen. Es braucht beides. Ne? Das System in den Blick nehmen und die Menschen in den Blick nehmen. Und von daher, und wirklich mal die Probleme auch zu verstehen. Es gibt so einen schönen Satz, ich weiß nicht, ob ich den genau zusammenkriege, wie Marc und Lars ihn sagen, aber wer noch an den Menschen rumdoktert, hat das Problem noch nicht verstanden. Also wirklich mal das Problem verstehen zu wollen und zu hinterfragen. Und das ist tatsächlich das A und O. Und das ist ja die erste Intervention. Wenn Sie das für sich bewusst, wir hatten es gerade, als wir bevor wir eingestiegen sind, so dieses bewusst tun und nicht nur irgendwie reaktiv und irgendwie hinterher hoppeln, sondern wenn ich mir bewusst die Zeit nehme, mal drauf zu schauen, was klappt denn schon alles ganz gut und was klappt noch nicht so gut und was sind denn so Spielregeln, die bei uns gelten und die auch mal durch auch das ein oder andere Tabu brechen können, ne, wenn man sie anspricht. Aber dann merkst du ja, dass du getroffen hast. Ne? So, und von daher, das und vielleicht noch, ich hatte vorhin das Thema Verschwendung angesprochen, ja. Es gibt so viel sinnlose Beschäftigung
im Unternehmen. Ja, absolut. Also, der Klassiker ist immer, also der Klassiker an der Stelle, muss ich ganz klar sagen, ich habe einmal ein Reporting eingestellt und 4 Monate später hat es derjenige gemerkt. Es ist krass. War Konzernstruktur. Es ist unfassbar, ist ein paar Jahre her. Unfassbar.
Ja, oder Reporting, wie viele Menschen gerade, wie viel Prozent der Menschen wieder zurück im Unternehmen sind, wo ich denke, naja, ob das jetzt wirklich so erfolgs- und wertschöpfungsrelevant ist, sei mal dahingestellt. Also diese sinnlose Beschäftigung, und das ist ja auch, wie gesagt, wofür auch Marc und Lars ja auch par excellence stehen, echte Arbeit. Ne? Also deswegen, ich schreibe ja zum Beispiel auch, ich liebe es tatsächlich, Zusammenarbeit schreibe ich zusammen, es geht nur mit den Menschen, na klar. Aber Arbeit groß, ne? Also es geht um Arbeit und es geht nicht um, du hast vorhin, glaube ich, auch das nicht Ringelpitz mit Anfassen gesagt, aber so Bällchen zuschmeißen, ja? Also es geht um Arbeit. Ein Unternehmen löst Probleme des Marktes. Es geht darum, Wertschöpfung für den Kunden zu erzielen. Darum geht es, um da zu gucken, wie die Menschen wunderbar zusammenarbeiten, ne? Und die Zusammenarbeit wirkungsvoll gestalten. Das ist sicherlich was, wo wir die nächsten Jahre noch ein bisschen arbeiten werden.
Also das sind ja Themen Kooperation, Kommunikation, ganz wichtig. Und ich würde ganz gerne noch mal ein kleines, also könnt ihr jetzt zig Sachen drauf kleben, ja, auf das, was du da gerade gesagt hast, unfassbar. Ich finde auch das Wort Hintergrund zum Beispiel auch ganz genial, ist mir erst letzthin aufgefallen, weil hinter, ne, und am Grund, sind auch zwei Worte, weil hinter dem, der eigentlich in dem Symptom liegt, ja eine Ursache, ja, so, ne, dieser. Und das ist so diese Analogie, finde ich auch sehr stark, weil Manche reden, ja, das ist der Hintergrund, ja. Ah, okay, das ist, also, ne, es gibt so eine Art Kontext auch, den wir viel zu sehr in unserer flapsigen Kommunikation, weil wir kommunizieren ja 24/7 ständig und andauernd. Und ich würde ganz gerne nochmal da so einen Punkt drauf werfen in Bezug auf Transformation, weil wir es auch eingangs hatten. Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass wir in viel zu viel oftmals nur drum herum reden. Es wird nicht viel immer so gesagt. Ja. Oder eine Wahrnehmung, die ich erst kürzlich hatte hier bei als VW da auf der die Vorstellung auf der Bühne saßen und man sich quasi nebenbei noch mit dem Mittagessen irgendwie in der Pizzeria beschäftigt hat, auf dem iPhone oder sonst irgendwas als Vorstand. Und das wirkt natürlich auf die Belegschaft, ja, und solche Dinge. Also es ist jetzt nur ein Extrembeispiel, was mir aufgefallen ist. Aber Fakt ist auch, dass durch diese Wirkungsmechanismen, und jetzt, es gibt ja auch eine digitale Wirkung, ja, also ich finde es unsäglich, wenn man in Besprechungen immer nur seinen Bildschirm aus hat, ja, das ist auch eine Art von Geringschätzung. Aber das steht jetzt mal außen vor. Also Kommunikation, Kooperation im Veränderungsprozess. Ich glaube, Kooperation, ja, hast du gerade angesprochen, aber gerade das Thema Kommunikation. Kannst du da nochmal vielleicht das eine oder andere uns mitgeben, welche Form oder wo ich die wichtigen Akzente setzen sollte und vor allen Dingen, wie ich sie aufbauen soll, damit es auch dann der vielleicht Letzte irgendwo versteht, sich mitgenommen fühlt. Ja.
Du siehst ja, ich schreibe immer wieder fleißig mit, dass ich keinen Punkt vergesse, weil das Phänomen finde ich ja echt, wir könnten ja Stunden weiter quatschen. Die Frage ist ja, was den Hörer auch interessiert. Also Thema Kommunikation, Kooperation, ich habe tatsächlich so einen Slogan für mich, also Coco in Transpo. Das, was ich mache, ist Coco in Transpo. Kommunikation und Kooperation in Transformationsprozessen. Ne? Da kam ich irgendwann mal, keine Ahnung, ob es unter der Dusche beim Spazierengehen oder sonst was war, drauf. Und ich sage auch, ein Unternehmen ist Kommunikation. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. So. Und gleichzeitig, und da zitiere ich gerne auch Klaus Eidenschink, der sagt, sich in Unternehmen zu verstehen, ist schlicht und ergreifend unmöglich. Ja? Weil wir so unterschiedlich sind und weil Konflikte, Paradoxien, Widersprüche in Unternehmen standardmäßig an der Tagesordnung sind. Also ein Unternehmen besteht auch aus Widersprüchen, ja? Kurzfristig, langfristig, wie auch immer. Ja? So, Betrieb, Vertrieb, auch ein Klassiker. So, und entscheidend ist ja, dass vom Gleichen gesprochen wird. Ne? Und an der Stelle ist so dieses Thema Sprachhygiene einfach unglaublich wichtig. Und das habe ich selbst erlebt, wo ich fast auch nicht in den Fettnäpfchen, aber wo ich dachte, krass, wie schnell es geht, dass man vom Gleichen redet und doch nicht vom Gleichen redet. Wo ich einem Kunden sagte so, ah, dann müssen wir mal einen Teamworkshop machen. Wo er sagte, ah, ja, haben wir schon gemacht. Und ich so, oh, cool, schick mal die Unterlagen. Und das, was er gemacht hatte, war, die Ziele seinem Team in einer PowerPoint-Präsentation transportiert. Wo ich dachte, ja, das ist ein Teamworkshop. Und ich erzähle dir mal, welche Bilder ich zu Teamworkshop habe. Ne? Also wirklich so das, was man mit so einem Klassiker in der Kommunikation, aktives Zuhören, würde jeder sagen, ja klar, mache ich aktives Zuhören. Das ist so unglaublich, wie schnell wir aneinander vorbeireden. Da nehme ich mich nicht aus. Ne? Also bei mir entstehen auch sofort Bilder, wenn wir sprechen, ja. Wo natürlich auch nicht weiß, ist das gleiche Bild, was du im Kopf hast. Und trotzdem, also die gemeinsame Sprache, und da wirklich auch vom Gleichen zu sprechen, habe ich gerade gestern Abend mit einer Kollegin und einem Kunden, wo er sagte, so, ja, wir gehen ganz schnell auseinander und jeder macht dann irgendwas. Und dann, wenn er dann nachfragt im Sinne von, ach, was hast du denn verstanden? Hast du es verstanden, was er wollte? Ah, nee, habe ich nicht, aber sind schon mal losgelaufen. Ne? Statt die Zeit zu nehmen, da bin ich wieder beim Hinterfragen und Verstehen des Problems und Verstehen, was der andere mir mitgeteilt hat. So, das ist was, was in unserer schnelllebigen Zeit auch untergeht. Und sich die Zeit dafür zu nehmen, Klammer auf, wenn die Kultur des Unternehmens es zulässt, weil in der Kultur, wo ich gestern, ist das schwierig, weil es da immer um Masse und schnell geht. Aber wirklich zu schauen, und wenn es nur ist, in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, du, was meinst du denn mit Teamworkshop? Was heißt denn das für dich? Und das ist eine sah. Oder aber ich sage, du, ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Teamworkshop, bei mir entsteht folgendes Bild. Meinst du das damit? Ah, nein, meine ich ja gar nicht. Ich meine, okay. Das ist oftmals, weißt du, mit, wenn man wirklich mal auf die Sprache achtet und hinterfragt, wo ganz schnell Bilder bei uns entstehen. Und das passiert ja, Klassiker ist ja auch, oh, da sollten wir mal einen schönen Urlaub machen. Ja, allein beim Thema Urlaub. Hast du Bilder? Habe ich Bilder? Vielleicht deckt sich das eine. Aber ich kann euch sagen oder dir sagen an der Stelle oder denen, die zuhören, in der Family ist das manchmal durchaus unterschiedlich, wie die Bilder sind von einem schönen Urlaub.
Absolut. Das ist der Klassiker. Und da kommt dann immer dann dieses Thema, wenn du 16 Leute in einer Besprechung sitzen hast, was ja schon absurd ist, weil ich glaube, es ist mit 4 wäre es genauso wahrscheinlich ertragsreich. Aber wenn du 16 Leute beim Rauskommen alle ein Mikrofon vorhalten würdest und fragst, was haben sie mitgenommen, was wurde entschieden, kriegst 16 verschiedene Antworten. Definitiv. Und das ist so dieses Klassiker. Und das ist immer dieses, ich kann nicht zuhören, ich will nicht zuhören, ich soll nicht zuhören, so ne, dieses Thema. Aber genau, was du sagst, und ich habe letztens in meinem Projekt auch gesagt, ja, wir reden zwar alle irgendwie Deutsch, ja, irgendwie so gefühlt, aber manchmal glaube ich, die anderen reden Chinesisch. Und du glaubst es nicht, tatsächlich, in diesem Projekt, wo ich gerade stecke, ist jetzt erst vor 4 Wochen tatsächlich eine Geschichte aus 2016, was die Motivation war damals, gewisse Dinge umzustellen. Das war nur eine Softwareumstellung. Diese Software ist letztendlich die Klammer für das Verhalten und die Narrative, die dort geprägt sind. Und das ist einzig und allein so passiert aus dem Umfeld heraus, wo es herkommt. Und zwar, weil es halt so einen gewissen Charakter hat, wurden diese Stilmittel dort eingegossen. Und das paint die Leute jetzt. Und deswegen ist dieses Projekt, auf dem ich da sitze, jetzt letztendlich vor 4 Wochen, das ist, und das muss man sich auch vorstellen, ich habe quasi für das alles, um das herauszufinden, fast ein Jahr gebraucht. Ja? Und das ist unfassbar, weil ich, genau wie du sagst, Detektivarbeit, ich habe es gesagt mit, ich komme mir vor wie so ein Busfahrer. Ich fahre einen Bus, der hat überall eine Haltestelle, sehr mehr zufällig in diesem Unternehmen. Und da steigen Leute ein und aus und erzählen mir Geschichten. Ich sammle also nebenbei auch noch Postkarten mit ein. Ja. Und jetzt erst hat sich für mich aufgeklärt, warum das so ist, wie es ist. Interessanterweise habe ich mir dann die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gestellt hast, warum gibt es in der Firma kein Buch? Oder manchmal sucht man ja auch Menschen, aber Fakt ist, dass jeder ja eine andere Geschichte erzählt. Warum gibt es kein Buch, in dem du einfach blättern kannst, um das genau herauszufinden? Weil immer die Erwartungshaltung ist natürlich an so Changer oder Transformator oder Transformer, das müssen sie innerhalb von 100 Tagen hinkriegen. Ne? So.
Ja. Ja, tatsächlich wäre das was, wo ich sage, wow, genial. Und diese Stories, die sind Gold wert. Die sind wirklich Gold wert. Auf der anderen Seite, das ist ja immer dieses, man muss ja wissen, dass das die Story ist, die jetzt wirklich interessant für denjenigen, der gerade auf Detektiv- oder Entwicklungsreise ist. So, das weiß man ja nicht. Und das ist ja so, dass man lernt es oder kriegt es meistens mit. Und da nutze ich an der Stelle gerne auch das Beispiel. Ich merke ja erstmal wirklich, wie die Kultur hier ist, wenn ich irgendwo ins Ausland gehe. Ne? Oder merke, ja, so ticken wir Deutsche. Oder so ein Klassiker, was ich tatsächlich auch schon mal erlebt habe als Jugendliche. Du gehst hier in die Sauna, da gehst du nackig in die Sauna. Geh mal in England in die Sauna, geh da mal nackig rein. Du gehst ganz schnell wieder raus und ziehst dir was an. Also nicht den Schneeanzug, aber zumindest einen Badeanzug oder ein Bikini. So, und das habe ich aber nicht festgestellt in dem Moment, wo ich sage, wie ist denn die deutsche Kultur? Sondern in dem Moment, wo ich in einem anderen Bereich war oder in einem anderen Land war, in einer anderen Kultur und gemerkt habe, ah, so läuft das hier. So, und das ist ja das Spannende bei der Kultur. Analyse oder bei den Mustern zu durchforschen, das ist ja oftmals gar nicht so im Bewusstsein, ne? Weil so macht man das halt hier. So, das ist doch selbstverständlich. Wenn man es nicht gerade vor kurzem gewechselt hat und deswegen weiß, ah ja, das ist mir damals auch so aufgefallen. Ne? Und das merkt man ja oftmals gar nicht. Von daher, ich verstehe das gut. Und wenn ich vorhin sagte, ich mache gerne so diesen Wirkungs-Quick-Check, das ist ein Quick-Check. Das ist nicht das Allheilmittel. Das ist ein erster Impuls. Und was das Unternehmen dann aus diesen Impulsen macht, weil da werden immer neue Dinge dazukommen. Und wenn das verarbeitet ist, brauchst du vielleicht einen nächsten Impuls. Aber wirklich alles zu durchdringen, das ist spannend.
Das ist absolut spannend. Wenn du jetzt die Frage ist ja, wenn du heute den Impuls machst oder dieses Gespräch machst und führst, es ist ja eigentlich morgen schon wieder alt. Es ist tatsächlich so, ja. Also das, was quasi heute passiert, ist morgen schon alt. Ein Kollege von mir sagt immer, der Erfolg von heute ist der Kompost von morgen. Ja, also, und das muss man, ist ja auch in so Veränderungsmechanismen oder Veränderungsprozessen durchaus auch gegeben, weil das, was du zwischendurch auch als Erfolg feierst, ist viel zu schnell wieder verblasst und vergessen im operativen und im Tagesgeschäft, weil ja der Kunde stört, der Lieferant fällt aus und so weiter, die makroökonomischen Bewegungen. Aber wenn du jetzt mal, wir hatten es gerade mit den 16 Leuten in einer Besprechung und führt mich zu meiner vielleicht auf einer der Abschlussfragen. Wenn du vielleicht mit einer Politik der kleinen Schritte, ich glaube, dein Wirkungscheck ist, glaube ich, da so ein Thema, mit dem man vielleicht mal auch anfangen könnte als Unternehmer, sich einfach mal so ein paar Fragen zu stellen. Welche drei Fragen würdest du dir als Unternehmer so stellen, wenn du, bevor du vielleicht dir mit dir sich unterhältst, zum Thema Change, wie mache ich es denn jetzt wirklich?
Also du meinst, die ich mir stellen würde oder die ich ihm stellen würde, dem Gegenüber?
Die du dir als Unternehmer stellen würdest, ja.
Ich komme nochmal auf die Frage und ich würde gerne das Bild des Kompostes ganz kurz nochmal.
Ja, klar, gerne.
Weil Kompost kann ja der Dünger von morgen sein.
Absolut, so, absolut. Also, sehr gut geredet, sehr gute
Reaktion. Das ist ja fruchtbar, ja, wenn wir wirklich bei der Natur wieder bleiben und dieses Fruchtbare zu nehmen, was war denn bisher schon richtig erfolgreich? Was hat euch denn erfolgreich gemacht? Und das bringt mich nämlich zu der ersten Frage. Also wirklich auch mal zu gucken, was läuft denn schon gut? Ne? Also wo seid ihr gut? Was läuft wie geschmiert? Wie bedient ihr den Markt? Was läuft da einfach reibungslos? Und sich mal auf die Erfolgsstory auch zu fokussieren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Neben all dem verstehen, wie tickt denn überhaupt der Markt des Unternehmens? Wie tickt das Unternehmen an sich? Aber was macht euch als Unternehmen auch erfolgreich? So, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das andere ist auch nochmal drauf zu schauen, wo läuft's noch nicht ganz so rund? Ne? Also wo ruckelt's und zuckelt's noch? Und die zweite Frage, die dritte Frage, die dann sogar anschließen könnte, ist: Und was ist der Sinn im Unsinn? Also Menschen tun oder andersrum, jedes Verhalten ist ja rational von einem Menschen, wenn man den Kontext kennt. Und ich will ja den Kontext verstehen. Also mal zu gucken, warum verhält er sich so, wie er sich verhält? Ne? Also was ist die Funktion? Was ist der Sinn dahinter, dass du das so tust? Und dann kommt man ja immer mehr auf diese Spielregeln, dann könnte man sogar weitergehen, aber das würde jetzt die drei Fragen sprengen, mal zu sagen, was sind denn so die Erfolgsstories oder die Stories, die man sich hier bei euch erzählt? Ne? Auch das wäre eine Frage und so weiter und so fort. Da könnten wir weiterhin lange anschließen.
Ja, absolut. Also eine Buchempfehlung haben wir dann, wenn dein Buch rauskommt. Das ist
später. Ja, aber ich hätte tatsächlich Bücher, die mich gerade sehr bereichern.
Dann hauen sie raus, weil das ist sicherlich etwas, was auch immer wieder gefragt wird, weil natürlich unsere Unternehmer sagen, ja klar, jetzt habe ich hier eine Stunde zugehört und nehme ich so viel mit, das ist ja wahnsinnig komplex. Gibt es nicht eine kompakte Version?
Ja, gut. Also unser Buch dauert noch ein bisschen. Wir sind schon weit, aber es dauert noch ein bisschen. Wobei das auch eher die Analogie zur Musik ist. Die Analogie zum menschlichen Körper ist tatsächlich die dritte Dimension des Organisierens von Martin Pfiffner. Liebe Grüße an Martin. Ich zitiere es immer wieder gerne, habe es auch gerade in meinem LinkedIn-Post eine Seite daraus fotografiert, angemarkert, ja, so. Das ist tatsächlich was auch nochmal eine wahnsinnig spannende Perspektive gebracht hat. Dann, was ich auch total cool finde, ist die Kunst des Konflikts von Klaus Eidenschink. So, auch das ist sehr, sehr spannend. So, was ist überhaupt Konflikt? So diese Nein- bzw. Widerspruchskommunikation, und aus Konflikten entsteht was ganz Wertvolles, ja, der Kompost auch. Und tatsächlich auch das Buch, und das war ja so der Ausgangspunkt, dass ich überhaupt zu Intrinsify kam, Wir führen anders, von Lars und Marc. So, da, das ist auch was, wo ich sage, ach ja, genau, das sind alles die Erklärungen für das, was ich schon lange dachte, wusste, gefühlt habe. Ja, so, also das sind tatsächlich so drei Bücher, die mich sehr bewegen, neben vielen, vielen, vielen anderen.
Genau. Aber nur ganz, ganz lieben Dank für diese Buchempfehlung, und die Grüße an Marc und Lars gehen natürlich auch nochmal hier am Schluss des Podcasts auch von meiner Seite raus, der ja beide hier so häufig genannt worden sind. Nicole, es war mir ein Fest mit dir heute mich zum Thema Change und Transformation auszutauschen, dir abzugrenzen. Hier auch die Themen mit Kultur, Leadership und so. Alles, was wir hier gesprochen haben, hat alles seine Gültigkeit. Vielen, vielen Dank dafür und deine Zeit.
Ich danke dir und freue mich auf alle, die Interesse an dem ganzen Thema haben und sich auch auf die Entdeckungsreise begeben.